Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer, zur 74. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie mit Menschen, die am Theater Ulm auf und hinter der Bühne agieren. Der aktuellen Situation geschuldet ist unsere letzte Live-Sendung ausgefallen. Jetzt sind wir wieder da, zumindest on air, denn tatsächlich ist die aktuelle Spielzeit am Theater Ulm zunächst einmal bis zum Start der Herbst-Wintersaison ausgesetzt, beziehungsweise wurde sie für beendet erklärt. Wann und unter welchen Voraussetzungen wieder Theater gespielt werden kann, wird gerade von den verantwortlichen Stellen vorsichtig angedacht. Wie aber reagiert das Theater auf eine solche Situation? Wie umgehen mit all den offenen Fragen, die sich stellen, wenn man versucht, Alternativen zum regulären Spielplan zu entwickeln? Und was treiben all die fleißigen Hände hinter der Bühne, wenn es keine Aufführung gibt? Und gehen die Schauspielerinnen und Schauspieler womöglich ihren Lieben zu Hause mit Shakespeare-Monologen auf die Nerven? Ja, man weiß es nicht. Deswegen haben wir heute den Herrn Chefdramaturgen höchstpersönlich, Dr. Christian Katschmann, eingeladen. Zum zweiten Mal, schön, dass er wieder da ist. Und wir versuchen, mit ihm etwas Bühnenlicht ins Dunkle zu bringen und auch Einblicke in die Arbeit am Theater in Zeiten von Corona zu beleuchten. Herzlichen Willkommen. Grüß dich, Christian.
Hallo.
Christian, wir haben im September 2018 schon mal hier gesessen. Damals hast du mit dem Judas-Monolog im Münster gerade dein erstes Bühnenstück am Laufen gehabt. Kannst du dich noch erinnern, ne?
Das war auch sehr eindrucksvoll.
Vieles war neu damals. Bist du denn inzwischen in Ulm heimisch geworden? Hast du auch eine schöne Bleibe gefunden und so?
Ja, ja. Also das hat sich toll entwickelt. Für alle Ulmer zum Ärgern. Aus privaten Gründen bin ich nach Augsburg gezogen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass mich Ulm nicht ganz warmherzig und toll auch aufgenommen hat. Und es ist also ein toller Arbeitsort und auch ein toller Ort zum Leben.
Hast du quasi den Blick von Augsburg nach Ulm
vorgezogen? Ja.
Du warst, da gehen wir nachher sicher noch drauf ein, du warst aber am Arbeiten, bist du dann immer mit dem Auto hin und her gefahren? Und wie durftest du das dann?
Ja, das ist jetzt natürlich auch noch besonders speziell gewesen, also in der Situation, die wir auch noch bereden. Bin ich dann quasi dienstlich gependelt mit dem Zug.
Ja, also, okay. War sicher auch spannend, ne?
Ja.
Immer einen alleinen Zug für dich gehabt,
oder? Passt, ja.
Ja, okay. Hast du die Zeit der Ausgangsbeschränkung in Ulm verbracht, beziehungsweise zu Hause verbracht und irgendwas gemacht, was du schon ewig mal lange machen wolltest, wie zum Beispiel Küchenschrank entrümpeln oder Arbeitszimmer aufräumen oder irgend sowas?
Das gab's auch, allerdings haben wir am Theater so krisenstabsmäßig oder leitungsmäßig, hatte ich dann so die betriebsinterne Ausnahmegenehmigung, mich an meinen Arbeitsplatz begeben zu dürfen. Das hat für mich dann, sag ich mal, psychisch doch sehr viel bedeutet. Also mir ist die Decke nicht ganz so auf den Kopf gefallen. Und es war nicht so stressig und angstbesetzt wie bei manch anderem sicher.
Ja, es war sicher eine gute Sache, doch was zu tun zu haben.
Genau.
Dann hat man auch nicht so viel Zeit zum Nachdenken.
Ja. Ja.
Also ist das Arbeitszimmer zu Hause nicht aufgeräumt worden. Schade eigentlich.
Das hat die Zeit dann doch noch zugelassen, ja.
Okay. Ich gehe mal fast davon aus, dass im Theater ähnliche Aktionen dann auch in aller möglichen Couleur stattgefunden haben. In Werkstätten bleibt ja auch gerne mal was liegen. Was ihr genau gemacht habt am Theater in Zeiten der Virus-Zwangspause, wie ihr damit umgegangen seid, was gerade läuft und wie es möglicherweise weitergehen kann, darf und soll, darüber werden wir in den kommenden 60 Minuten reden. Die Plattform rund um das Theater Ulm. Wir freuen uns, dass wir wieder mit dieser Reihe on air sind. Bei uns im Studio ist heute Chefdramaturg Christian Katschmann. Theater in Zeiten des Corona ist heute unser Thema. Fangen wir einfach mal ganz chronologisch an. Frage, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal bewusst auf diese Welle aufmerksam geworden bist und wie du persönlich ganz zu Anfang darüber gedacht hast?
Ja, also das war ja im März, das liegt ja schon, also so nach dem inneren Gefühl, wahnsinnig lang zurück. Ehrlich gesagt habe ich nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass es solche gravierenden Einschnitte geben wird. Wir haben ja bis zum 17. März noch volles Programm produziert und gespielt im Theater. Also im Grunde genommen, alles war verzahnt, wie es in jeder Spielzeit sein sollte. Alle Gewerke, Technik und so weiter, die künstlerischen Beteiligten sind mit Proben und mit Vorstellungsbetrieb quasi heiß gelaufen. In der Phase sowieso. Wir haben einige Premieren unmittelbar bevorstehend gehabt. Endproben liefen für Rigoletto. Im Schauspiel hatte gerade Der zerbrochene Krug begonnen zu proben. Auch Elfriede Jelinek im Podium. Und das sind so eigentlich für den gesamten Betrieb konnte sich keiner vorstellen, dass das so ablaufen wird. Und ich persönlich hätte mir das auch nie denken können, dass das, also jetzt um auf dieser Droge, beste Droge der Stadt, herumzureiten, dass das so ein kalter Entzug wird. Also sowohl fürs Publikum, dass dann diese Droge einfach nicht mehr vorhanden ist, von einem Tag auf den anderen. Und auch natürlich, man sagt ja immer, der beste Lohn für die Künstler ist der Applaus des Publikums, dass plötzlich kein Publikum mehr im Haus ist. Und dann gab es ja peu à peu immer mehr Einschränkungen. Also der Probenbetrieb kam dann zum Erliegen durch die vielen Abstandsregelungen und im Grunde genommen auch die immer rigideren Maßnahmen eben zur Eindämmung der Pandemie. Mhm. Und schlussendlich war es dann eben so, dass im Haus, beispielsweise was die künstlerischen Beschäftigten angeht, nur noch Sänger, Sängerinnen mit Korrepetition eben zu zweit in einem ganz großen Raum proben konnten. Die Schauspieler waren dann meistenteils daheim, haben noch Text gelernt, aber das war dann im Grunde genommen, hatte nichts mehr damit zu tun, was am Theater eigentlich
war. Eigentlich nur Beschäftigungstherapie läuft. Irgendwie, ne?
Naja, gut, es sind schon notwendige Arbeiten allesamt gewesen. Man hat dann sehr weit sozusagen in die Planung der nächsten Spielzeit schon im Vorfeld dann vorgearbeitet. Also was jetzt wegen im Schauspiel das Textlernen angeht. Aber es fehlt dann eben natürlich dieser ganze szenische Probenanteil, ohne den natürlich, also das ist dann so das Fleisch, also die Proben, die täglichen, auch fürs Ballett natürlich ein immens wichtiger Anteil. Also da sind wir dann auch sehr froh gewesen, als das jetzt vor 14 Tagen auch dem Spitzensport endlich gleichgestellt wurde, dass halt die Balletttänzer tatsächlich auch Ausnahmeregelungen für das Training bekommen haben. Die haben eben sonst dann im Grunde genommen mit so einem Trainingsplan zu Hause versucht, sich fit zu halten. Das ist natürlich nicht das Vergleichbare wie eben Training im Ballettsaal beispielsweise. Und auch natürlich für die Orchestermusiker ist es verheerend, nicht zusammen spielen zu können.
Da gehen wir nachher auf jeden Fall auch speziell nochmal drauf ein. Du bist jetzt schon sehr weit vorausgeschritten. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ihr habt euch ja bestimmt auch in der Leistungsebene ausgetauscht und natürlich die Nachrichten auch beobachtet. Also ich rede jetzt noch vom März. Ne? Ab welchem Zeitpunkt war das für euch am Theater dann so ein Thema und wie wurde das anfangs diskutiert? Ich nehme an, da gab es ja auch eine Leitungsgruppe, die sich irgendwann angefangen hat, ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Was machen wir denn jetzt?
Also wir hatten schon bevor das so akut dann zum Erliegen des Spielbetriebs und Probenbetriebs kam, hatten wir so einen Krisenstab, tatsächlich hieß das auch so, gegründet. Und das war eine sehr nervenaufreibende Zusammenkunft regelmäßig, weil wir natürlich erstmal verschiedene Modelle entwickelt haben. Da auch vor allen Dingen die Silke Meyer-Künzel, die Direktorin des Künstlerischen Betriebsbüros, die im Grunde genommen die gesamte Disposition, die Vorplanung der Proben, der Vorstellungen arrangiert. Wir haben dann mit diesen Modellen versucht, für jeden möglicherweise eintretenden Fall gerüstet zu sein, haben aber da natürlich noch damit gerechnet, dass selbst bei so einer Schließung oder einer vorübergehenden Schließung im Laufe der Spielzeit wieder Vorstellungen möglich sein werden. Also dass das dann die gesamte Spielzeit betrifft, das haben wir im März natürlich noch nicht vorhersehen können. Wir haben da eben erstmal geplant, okay, was passiert, wenn wir 14 Tage, was passiert, wenn wir...
Ja, so in kleinen Schritten genau. einfach noch gedacht.
Und ne? Das war der Versuch, der auch hilfreich war, um eigentlich allen Beteiligten eine Sicherheit zu geben, der Versuch, mit dieser Unsicherheit umgehen zu können. Und was natürlich dann gravierend war für jeden anderen, natürlich in welchem Wirtschaftsbereich oder im normalen Leben auch, die Unterschiedlichkeit der Ansagen, also die Unterschiede in den Bundesländern, die Veränderungen der Ansagen auch der Bundespolitik zum Teil. Und das hat natürlich, man verfolgt ja auch im Grunde genommen nur das, was dann über die Medien verbreitet wird. Dann kamen dann auch vom Ministerium in Stuttgart und so weiter dann endlich quasi dann so klare Konturen. Aber es sind natürlich auch da immer Änderungen wieder passiert. Mhm. Und das, also das war schwer, einfach damit umzugehen.
Ja, ich habe da so ein Zitat von einem guten Freund, der in einer im städtischen Umfeld arbeitet, im Kopf. Der hat mir erzählt, an einem Punkt, der war die ganze Zeit beim Arbeiten, an einem Punkt sagte, ich werde jetzt nochmal wahnsinnig, ich krieg pro Tag ungefähr 15 bis 20 Mails von unterschiedlichen Stellen und jeder erzählt mir zum Teil das Gleiche. Und dann aber doch wieder was anderes. Ich weiß so langsam nicht mehr, was ich tun soll. Und ich glaube, diese Unsicherheit, die sicher dem geschuldet war, dass eigentlich niemand von uns, kein einziger von uns so etwas jemals zuvor erlebt hat, überhaupt damit umgehen konnte und eine Vorstellung davon hatte und für jeden anders. Aber da gab es ja wahrscheinlich bei euch dann genau aus diesem Aspekt raus auch im Haus, ihr seid ja wirklich richtig viele Menschen, die da arbeiten, eine gewisse Unruhe, sowohl auch bei den Mitarbeitern als auch zum Beispiel beim Publikum. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Ihr musstet ja so einen riesen Haufen von Menschen irgendwie ja, informieren und auch ruhig halten.
Ja, das sind so Versuche, die mal mehr, mal weniger gut gelingen. In dieser Lage muss man tatsächlich sagen, will man ja auch nicht vorschnell Informationen an die Mitarbeiter rausgeben oder auch ans Publikum, die dann nach 3, 4, 5 Tagen schon wieder hinfällig sind. Das ist eine wirklich heikle Angelegenheit. Und wir haben dann versucht, so wenig schwammig wie möglich und so konkret wie möglich regelmäßig zu informieren. Und natürlich bei so einem eng verzahnten Unternehmen hängt da eine ganze Menge von kleinen und großen Konsequenzen dran. Die Gewerke haben ja zum Teil Bühnenbilder schon in Angriff genommen für den Beginn der Spielzeit. Da werden Materialien bestellt, irgendwie Stahl und was weiß ich. Dann steht beispielsweise der Transport am Brenner oder irgendwas. Oder dadurch, dass bestimmte Produktionen nicht auf die Bühne kommen, entstehen Lagerproblematiken. Wo bleibt jetzt das Bühnenbild für die Produktion, die noch gar nicht auf die Bühne gekommen ist, die noch keine Premiere haben konnte, während eine andere jetzt schon sozusagen gebaut werden soll? Das ist dann eben so in dieser fein strukturierten Binnenarbeit tauchen da natürlich plötzlich Probleme auf, die es sonst gar nicht gibt.
An die man gar nie gedacht hat.
Ja, die man eben erstmal so nicht denken konnte. Und das muss dann eben alles sozusagen in dem Moment, in dem es plötzlich auftaucht, muss es irgendwie geklärt werden. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass eben relativ harte Konsequenzen getroffen wurden. Die Zurückstellung erstmal von Produktionen, weil man einerseits eben jetzt nicht weiter bauen kann am Bühnenbild, weil man auch nicht weiß, ist das Konzept für die Inszenierung überhaupt unter diesen Corona-Gesichtspunkten tragbar. Und dann ging es natürlich immer weiter und immer entschiedener und auch schmerzhafter in die Eingrenzung dessen, was noch möglich ist oder möglich erscheint, eben hinsichtlich der nächsten Spielzeit. So. Also nachdem dann klar war, nicht nur diese Spielzeit ist betroffen, sondern mutmaßlich auch die nächste, mussten wir natürlich dann auch handeln. Also die Produktionen wie Rigoletto, die eigentlich in der Spielzeit jetzt geplant waren, sollen ja das Publikum irgendwie erreichen. Und das kann dann eben erst ab September, Oktober, November vielleicht geschehen. Das heißt aber, wenn wir die dann zeigen, müssen andere weichen. Ja. Und so.
Das,
und
das ist so ein Dominoeffekt.
Genau,
eigentlich, ne?
Genau. Und das ist dann schmerzlich. Also wir haben das Spielzeitheft schon in Druck gegeben, ja, bevor Corona überhaupt
ein richtiges
Thema
war. Wird ja jetzt
auch
noch trotzdem verteilt, ne?
Ja, genau. Und da sind natürlich jetzt Informationen drin, die zwar nett zu lesen und interessant, was das Theater sich eigentlich ausgedacht hat, aber das wird dann eben so nicht zustande kommen.
Wir sind jetzt gerade bei dem Punkt, wo du auch gesagt hast, da kamen dann die Anweisungen, das muss man so machen, muss so machen. Inwiefern waren da das Gesundheitsamt, die Stadt Ulm als Träger in eure Entscheidungen eingebunden, beziehungsweise seid ihr überhaupt selbst entscheidungsfähig gewesen, bevor die vom Land ausgegebenen Anweisungen klar verkündet waren?
Das ist, also wir sind immer im engen Gespräch mit den Trägern, im Grunde genommen der Stadt Ulm natürlich auch gewesen. Für bestimmte Bereiche ist natürlich ganz klar, die sind so speziell, also Beispiel Orchester, wir hatten ganz kurz, bevor wir jetzt hier das Gespräch hatten, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, die Aerosole, ne? Also wie weit tragen die bei einem Blechbläser beispielsweise? Das sind halt so feine Erkenntnisse, die jetzt mittlerweile erst erhoben werden. Das kann auch kein Gesundheitsamt der Stadt dann für solche Spezialfälle ausgeben. Insofern ist man dann natürlich
selber.
Das ist dann, da muss man dann selber erstmal Vorsichtsmaßnahmen treffen im Haus. Und das war dann auch wichtig, dass dann vom Kultusministerium in Stuttgart dann eben auch die Ansagen kamen, dass eben landesweit bestimmte Dinge geregelt und beachtet werden müssen. Und dass dann auch die städtischen Gremien sich eben an diesen Aussagen auch orientieren konnten.
Und wann habt ihr denn eigentlich den Spielbetrieb endgültig eingeschnitten? Was war die letzte Vorstellung und waren da denn überhaupt noch Leute da?
Die war richtig voll. Also wir haben in der Woche, bevor dann der Spielbetrieb eingestellt war, ja noch einen richtig dicken, fetten Spielbetrieb gehabt mit La Cage voll. Also Musical, im Grunde genommen spartenübergreifend, alles was auf der Bühne, was so laufen kann. Und Publikum war... Ja, das ist ja wie in ganz vielen Bereichen, Club, Kultur, Kneipen, Gastwirtschaften. Das war ja bis zu dem Moment eigentlich noch wie das in Anführungsstrichen normale Leben, Theater halt auch.
Ja, ich kann mich jetzt erinnern, ich war auch noch auf einem hervorragenden Konzert in München, einem kleinen, engen Club. Bumsvoll, ja. Schweiß ist dir an der Wand runtergelaufen, war ein geiles Konzert und das ist tatsächlich, ich muss immer wieder an dieses Konzert denken, weil so in der Erinnerung wird es mir hängen bleiben, das war das letzte Konzert, vor die Scheiße losging.
Ja.
Keine Ahnung, wann ich wieder so eins erleben werde. Was war das für dich ein Gefühl? Kannst du dich an den Tag erinnern, wie die letzte Vorstellung dann gelaufen ist, wo du schon wusstest, okay, das war's jetzt?
Also bei der Vorstellung, das war glaube ich La Cage voll, da wusste ich es noch nicht. Und der nächste Tag, das war ein Freitag, wurde dann die Entscheidung getroffen. Ich glaube, am Abend wäre Biedermann und die Brandstifter gelaufen. Und das war dann an dem Tag selber, hieß es dann, es wird praktisch dann die Konsequenz gezogen. Wir können das Haus nicht mehr öffnen für Publikum. Insofern war der Abend vorher, habe ich das noch nicht. Ich habe aber wirklich noch nicht dran gedacht, dass diese Konsequenz tatsächlich stattfinden wird.
So. Okay. Tja, danach wurde es dann ziemlich ruhig, nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Stadt. Und es galt natürlich auch jetzt zu überlegen, wer kann und soll noch arbeiten und wenn ja, vor allem was, beziehungsweise wollte man ja auch irgendwas machen. Was sich in dieser Zeit des Lockdowns ergeben hat, mit welchen Aktionen am Theater weitergemacht wurde und wie sich das dann im leeren Theater angefühlt hat, darüber möchte ich mit dir nach dem nächsten Titel sprechen. Die Plattform auf der 102,6 MHz. Zu Gast bei uns im Studio ist Christian Katschmann, Chefdramaturg am Theater Ulm. Wir unterhalten uns mit ihm über die Aspekte, wie das Theater Ulm mit dem Ausbruch des Covid-19-Virus umgegangen ist und welche Aspekte sich um die besonderen Lebens- und Arbeitsumstände ergeben haben. Bisher haben wir über die Zeit bis zu den offiziellen Bewegungsbeschränkungen gesprochen. Irgendwann war dann klar, jetzt ist Schluss, gerade eben drüber gesprochen. Letzte Aufführung war La Cage voll. wahrscheinlich auch wieder bumsvoll, der Laden. Ne? Und dann die Türen des Theaters, am nächsten Tag blieben sie zumindest fürs Publikum geschlossen. War das dann für euch mit Arbeiten, beziehungsweise wie seid ihr dann vorangegangen? Was ist hinter den verschlossenen Türen des Theaters passiert? Wurden alle erstmal nach Hause geschickt oder wurde auch da noch weitergearbeitet? Und wenn ja, vor allem unter welchen Voraussetzungen?
Ja, keiner wusste, wie lange wird dieser Lockdown und eigentlich die gesamte Arbeitsbeschränkung dauern. Haben wir natürlich verschiedene Maßnahmen erstmal ergriffen im Haus, um den Probenbetrieb, auch wenn er regulär nicht stattfinden konnte, anders zu organisieren. Also für jede Sparte, für die künstlerisch Beteiligten sowieso, Schauspieler im Grunde genommen heimisch Text lernen. Mhm. Zum Teil auch liefen auch noch Proben weiter per Videokonferenz mit der Regie. Im Musiktheater liefen auch während der gesamten Phase der Schließzeit unter Wahrung der dann sich ergebenden Abstandsregelungen und so weiter die Chorrepetition weiter, also dass Sänger ihre Partien einstudieren mit Pianistin oder Pianist. Das hat dann in entsprechend großen Proberäumen stattgefunden. Und die Tänzer, da wurde dann eben zu Hause beziehungsweise auch einzeln das Training im Ballettsaal ermöglicht. Eben unter diesen ganzen Voraussetzungen der Hygienemaßnahmen. Und alle anderen wichtigen Bereiche, die Gewerke, Tischlerei, Mahlsaal, Schlosserei und so weiter, da war ja im Grunde genommen die Arbeit wie in jeder Spielzeit und in jeder Phase der Spielzeit lag da in Hülle und Fülle. Mhm. Und da musste dann irgendwie für jeden Bereich ganz präzise geschaut werden, was wird jetzt sozusagen noch vorgearbeitet, wie viele Kollegen dürfen überhaupt pro Raum überhaupt zusammenarbeiten. Und das musste erstmal ausgetüftelt werden und dann lief aber in ganz vielen Bereichen die Arbeit eben unter diesen Gesichtspunkten erstmal weiter. Wo es ging, wurde dann eben Homeoffice gemacht. Die Kolleginnen beispielsweise in der Maskenabteilung, der Maskenbildnerei, haben dann Perücken zu Hause geknüpft oder es wurde eben dann Wechselschichten wurden eingerichtet, um dann eben so Arbeiten zu machen. Auch natürlich Vorbereitungen immer für die Produktionen, die irgendwann mal herauskommen. Und je länger natürlich dieser Lockdown dauerte, desto schwieriger ist es dann zu organisieren. Und schlussendlich hat es natürlich dann eine sehr harte Konsequenz gegeben, auch im Sinne der finanziellen Sicherung des Unternehmens, des Theaters. Das gab es bisher in Deutschland überhaupt noch nicht. Für den öffentlichen Dienst nicht und auch für die künstlerisch Beschäftigten nicht, für keine Kultureinrichtung hat es eben Kurzarbeit vorher gegeben.
Das wollte ich nämlich gerade als nächstes fragen. Genau.
Und das war dann im Grunde genommen die sich aus diesen ganzen Dingen ergebende Konsequenz, dass die Gewerkschaften und auch die Arbeitgebervertretung, also der Bühnenverein, dann eben Kurzarbeit quasi tariflich geregelt haben. Und momentan befindet sich eben das gesamte Haus in Kurzarbeit, in unterschiedlicher Maßgabe, ne? Ob das jetzt sozusagen Kurzarbeit 100% oder Kurzarbeit 20% oder so ist. Und das war natürlich ein Hebel, um die finanziellen Einbußen nicht so anwachsen zu lassen oder ein bisschen einzudämmen, eben den Lohnkostenbereich etwas sozusagen abzumildern. Wir haben ja fast, glaube ich, 1,5 Millionen Euro sozusagen Einnahmeverlust in dieser laufenden Spielzeit, die dann eben beendet wurde. Und das kann man natürlich über die Regelung mit der Kurzarbeit ein bisschen ausgleichen, dass das Theater eben nicht finanziell so ins Schlingern gerät.
Okay. Nun gab es ja mit Sicherheit jede Menge Musiker, Tänzer, Schauspieler, die nicht einfach nur rumsitzen wollten. Da hat sich doch bestimmt so einiges an Ideen herauskristallisiert. Seid ihr da auch koordinierte Aktionen angegangen? Also man hat auf eurer Homepage das eine oder andere gesehen. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was da so gelaufen ist?
Also natürlich brannte allen Kollegen und Kolleginnen brannte da eigentlich die Lust, künstlerisch weiter für das Publikum tätig zu sein unter den Nägeln. Die Orchestermusiker haben sich hatten ja auch ihre vorbereiteten Programme, zum Teil kammermusikalische Programme, Liederabende in Planung, jenseits sozusagen der ganz großen Sinfoniekonzerte oder eben auch der Opernaufführung. Da war eben ganz viel Potenzial da. Und wir haben versucht, mit den Kolleginnen der Öffentlichkeitsarbeit das zu koordinieren, um auf der Homepage des Theaters und auch bei den sozialen Medien, eben über Twitter, Instagram, eben eine so Mini-Ausgleichs-Variante von dem künstlerischen Programm zu zeigen. Und da haben dann ganz viele Kollegen Vorschläge gemacht, haben selber zu Hause wirklich ganz charmante Beiträge gedreht, und die haben wir dann eben während dieser gesamten Schließzeit bis heute dann auch gezeigt. Das waren unterschiedliche Sachen, auch sehr koordinierte Dinge, eine Lesung von Kafkas Roman Amerika mit unterschiedlichen Beteiligten aus dem Schauspiel, aber auch quasi aus dem Bereich Bühnenbild und Verwaltung und so, die da mitgelesen haben. Und dann eben ein bunter Strauß sozusagen musikalisches.
Manchmal war es auch einfach nur Blödsinn, ne?
Beispielsweise auch, naja, es ist ja auch wichtig gewesen und es ist ja auch heute noch mit Augenzwinkern diese deprimierende Situation einfach zu meistern. Oder eben auch manchmal ein bisschen mit sarkastischem Unterton. Daran hat man natürlich auch gemerkt, dass das ja, ja, das hat ja niemanden irgendwie unbeeinträchtigt gelassen. Also das drückte bei allen eigentlich aufs Gemüt. Dieses ausgestorbene Theater, die Situation auch in der Stadt, die geschlossenen Geschäfte, die Kneipen und so. Es ist ja auch die Angst, was wird eigentlich aus einer Kommune? Ne? So, das betrifft ja jetzt einen selber natürlich auch, klar, das Theater. Aber es sind ja ganz viele Orte, die man mag und wo man dann bangt, werden die halt wieder öffnen. Mhm. Was machen die? Wie, also wird es wieder sozusagen ein reges städtisches Leben geben? Also was wird aus den Buchhandlungen? Was wird aus den Gastwirtschaften und so? Das sind ja eben dann so Dinge, die einen dann auch umtreiben. Also ganz so als Beispiel vielleicht für ganz kleine, charmante Aktionen. Kollegen aus dem Orchester sind dann eben auch vor Seniorenstifte und alten Einrichtungen gegangen und haben sozusagen draußen dann für die Senioren dann kurze Stücke gespielt. Ja. Da waren dann die Senioren, Seniorinnen dann auf den Balkons und haben dann eben dabei zugehört. Also solche kleinen Dinge, die auch im sozialen Raum noch stattfinden konnten, die wurden eben auch gemacht. Und ja, so haben wir eigentlich dann versucht, aus der Not ein bisschen eine Tugend zu machen, aber es ist eben schwer gewesen.
Auch. Tatsächlich, ich bin tatsächlich mal lang gekommen, wo ich Leute musizieren, zweien waren es, musizieren erlebt habe, die auf Nachfragen, Hinterfragen dann tatsächlich auch gesagt haben, ja, Ulmer Theater, ja, so fand ich sehr schön, und tatsächlich auch zum Beispiel in der Einrichtung, wo meine Frau arbeitet, war das auch, fand ich eine sehr schöne Geschichte, war mit Sicherheit auch so eine Sache für die eigene Psyche, ne? So,
total.
Ja, nur ja, irgendwas
ja,
zu machen.
Ne? Ja, ja, klar. Also wie auch in der Kostümabteilung, Schneiderei, die ja dann auch für die Stadt eben Masken, Mund- und Blasebedeckung heißt das ja jetzt.
Nennen wir es Masken,
ne? Genau, ja, hergestellt haben. Das war dann im Grunde genommen auch natürlich so ein bisschen das Gefühl, man tut auch was für die Stadt. Eben wie jetzt meinetwegen die Orchestermusiker, die dann eben da in den alten Einrichtungen oder vor den alten Einrichtungen gespielt haben.
Wart ihr denn aber zu dem Zeitpunkt doch schon immer noch in der Hoffnung, dass es bald wieder weitergeht? Es war ja noch die Zeit, bevor die Stadt dann gesagt hat, okay, Spielzeit ist offiziell beendet. Wurde da im Hintergrund noch geprobt? War da noch der Drive da? Ja, wir kommen, das paar Wochen geht's weiter.
Ja, also natürlich darf man sich in so einem Unternehmen der Depression ja nicht ausliefern. Und da geht's ja auch wirklich um das Motiviertsein und die ja, das Bereitsein für den Tag X, wo es dann wieder losgeht. Wie gesagt, die Tänzer, das ist halt Leistungssport, wenn die nicht jeden Tag ihr striktes Programm abspulen, dann ist das regelrecht gesundheitlich gefährlich.
Also die Muskeln zurück.
Die müssen im Grunde genommen ihre Routinen machen und für die Orchestermusiker desgleichen. Im Grunde genommen gab es halt für jeden Bereich einen Plan, mehr oder weniger präzise, was eben vorgearbeitet werden kann. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt natürlich. Also wir haben schon sehr lange gehofft, dass wir in dieser Spielzeit noch fürs Publikum da sein können. Und es wurde dann natürlich immer unwahrscheinlicher und irgendwann war natürlich die Konsequenz, mussten wir einfach auch mit der Stadt dann aushandeln, weil wir für die Abonnenten und auch für die Freiverkaufskunden ja eine Klarheit schaffen mussten.
Da reden wir nachher auf jeden Fall noch kurz drüber. Genau. Und da kam eben dieser 8. Mai war es, ich habe extra mal nachgeguckt, das endgültige Aus für die aktuelle Spielzeit. Was hat da bei dir mehr überwogen, Erleichterung oder Enttäuschung?
Ja, Erleichterung nicht. Es ist sicher gut, dass wir dann jetzt für alle, also gerade für die Abonnenten und Abonnentinnen, so die treuesten, der Treuen vom Publikum, dass wir denen tatsächlich auch jetzt eine klare Aussage machen konnten, was ist jetzt der Stand, wie geht es weiter, was gibt es für Möglichkeiten, eben auch mit der Konsequenz, dass das Abonnement in der nächsten Spielzeit aussetzt, also man kann sein Abonnement ruhen lassen. Und dass wir auch den entsprechenden Kunden und Kundinnen ihre Gelder, ihre Beträge entweder zurückzahlen konnten mit einer genauen Angabe sozusagen, was ist denn jetzt eigentlich, was fällt denn jetzt aus in der Spielzeit, oder eben auch mit der Bitte an das Publikum herantreten, wenn es denn irgendwie möglich ist, bitte spendet diese Beträge für den Erhalt und das Wohlergehen dieser wichtigen Kultureinrichtung.
Die Theaterplattform ist endlich zurück. Es tut sehr, sehr, sehr gut, mal wieder hier zu sitzen in der Plattform und mit jemandem vom Theater zu sprechen, weil das tue ich ja jetzt schon seit vielen Jahren und mir hat es echt auch gefehlt. Nach der Pause bedingt durch die Vorsichtsmaßnahmen, die wir natürlich auch hier bei FreeFM sehr ernst genommen haben und auch ernst nehmen, sind wir wieder zurück live im Studio mit der Plattform. Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand und mit einem Blick hinter die verschlossenen Türen des Theater Ulm. Jetzt haben wir schon über den Anfang gesprochen, die dann folgende Schließung der Türen und die Aktionen, mit denen ihr dennoch das fürs Publikum sichtbar war. Das ist eure Seite, aber es gibt natürlich auch noch eine andere Seite, die wir gerade vorher schon kurz mal angesprochen haben. Und es ist keine unwesentliche, denn ohne Publikum braucht ja eigentlich auch niemand Theater zu spielen, außer man ist so narzisstisch und macht das für sich selber. Zumindest mal nicht auf einer Livebühne. Wie waren denn die Reaktionen eures Publikums, beziehungsweise gab es die?
Sehr freundlich, sehr zugewandt. Ich kann mich jetzt persönlich und bei den Mails, die mich erreicht haben, an keine erinnern, die irgendwie harsch oder unfreundlich war und jetzt die Gelder zurückgefordert hat oder unverständlich Unverständnis geäußert hat dafür. Im Laufe der Zeit gab es sehr viel Zuspruch, sogar irgendwie Ermutigung von, also gerade bei den Kolleginnen an der Kasse und im Abo-Büro, die eben von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern dann Mails bekommen haben oder eben auch Anrufe mit der bekundeten Lust, wenn es denn wieder losgeht, sind sie wieder da und sie freuen sich drauf und vermissen das. Und das macht natürlich, sag mal, fürs eigene Gefühl macht das viel aus. Das war sehr wichtig. Und andererseits war es natürlich uns auch wichtig, irgendwie eine Klarheit zu schaffen. allen dann irgendwie auch mal sozusagen je nachdem und für jeden Einzelnen mitteilen zu können, sie haben in der Spielzeit so und so viel Vorstellungen sehen können, mhm. so und so viel sind ausgefallen, ihnen steht noch quasi also jetzt Restgeld, auf die Abos. Das und das zu
okay. mhm.
und wir würden ihnen das eben sozusagen rückerstatten, dass man da eben auch eine Klarheit hat, mhm. Eben, dass es auch finanziell mit rechten Dingen zugeht und das konnten wir eben erst zu dem Zeitpunkt machen, als dann klar war, die ja. Spielzeit endet.
Mhm. Und sind viele zurückgekommen? Oder weißt du das jetzt nicht so?
Naja gut, das ist ja jetzt noch im Fluss, das wird ja jetzt erst aufgearbeitet, das ist natürlich auch ein komplexes Ding, ist ja für jeden Abonnenten, jede Abonnentin und für jeden für jede frei verkaufte Karte ist es dann eben jetzt zu ergründen. Das wird sich noch eine Weile hinziehen, aber es gibt sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen, dass sie den Betrag, und das ist natürlich wirklich toll und zeigt eben auch die Verbundenheit des Publikums mit dem Haus, dass sie den Betrag eben spenden möchten. Das ist ja, schon, das ist ja super. Also das ist sehr, sehr nobel und eine ganz tolle Haltung. Ich verstehe auch jeden, der gerade in der Zeit es jetzt nicht so dicke hat und nicht so übrig hat, ganz klar, aber andererseits natürlich uns hilft jeder Betrag, der eben gespendet wird, natürlich weiter, weil natürlich klar, wie an anderen Institutionen oder bei jedem Gewerbetreibenden hat diese Krise ungemein viel Schaden angerichtet.
Großen wirtschaftlichen Aspekt, ja sicher. Aber ihr seid ja eine richtig gute. Ich habe nämlich die Tage gelesen, Eventim, der große europäische Ticketanbieter, jetzt mal unabhängig davon, ob man ihn toll findet oder nicht, die haben derzeit 540.000 Tickets, die sie rückabwickeln müssen.
Ja.
Da seid ihr ja noch richtig gut dabei.
Ja, das ist...
so, ich glaube, so ganz so viel habt ihr nicht.
Die Größenordnung ist es nicht.
Nee. Na, und jetzt im Gegenzug stelle ich mir natürlich die Frage, also ihr vernünftigerweise denkt ihr ja in die Zukunft, sagt, es wird vielleicht ja eine Spielzeit Herbst, Winter 2020 geben. Wie geht ihr da die Sache mit dem Vorverkauf an? Mhm. Das ist jetzt auch eine Sache, verkaufst du Tickets für Vorstellungen oder für einen Spielplan, der ja auf wackeligen Füßen steht? Mhm.
Ja, das ist... ja, glücklicherweise im Unglück sind wir da nicht das einzige Theater, das mit dieser Unsicherheit umgehen muss. Da kann man sich auch mit den anderen Häusern ein bisschen verständigen. Wie macht ihr das eigentlich? Okay. Kai Metzger als Intendant spricht dann mit den Intendantenkollegen und Kolleginnen. Und ja, natürlich ist es so, dass wir recht rasch wussten, wenn es denn Abstandsregelungen im Publikum gibt und vielleicht auch auf der Bühne, wovon auszugehen ist, immer noch, dann können wir bestimmte Stücke, die wir geplant haben, einfach nicht in dem Zeitpunkt, wie er vorgesehen war, spielen. Und wir müssen etwas anderes planen. Und das ist jetzt schon so weit gediehen, dass wir wissen, okay, selbst wenn die Abstandsregeln im Zuschauerraum auf der Bühne recht harsch sein werden, können wir diese Projekte durchführen für den Anfang der Spielzeit. Was die restliche Spielzeit angeht, da halten wir uns das noch ein bisschen offen. Also wir planen jetzt quasi so eine Art Ersatzspielplan bis Herbst-Winter, also vielleicht so bis November,
Dezember. Seid ihr dran?
Genau, das ist auch schon mit einigen Konturen versehen, also Konzertante Zauberflöte wollen wir bringen, wir wollen Warten auf Godot, Beckett zeigen auf der großen Bühne, also ein neues Stück von Felicia Zeller, also Texte, wo man diese Abstandsregelungen auf der Bühne leichter einhalten kann. Auch Konzertante Dreigroschenoper ist im Gespräch und sollte, sag mal, die Krisensituationen sich immer weiter abschwächen, auch für die Möglichkeiten auf der Bühne was zu spielen, auch vielleicht mehr Publikum ins Haus zu holen, dann werden wir auch wieder quasi ein volles Programm mit den Produktionen fahren können, die jetzt in der Spielzeit ausgefallen sind. Also das betrifft auf jeden Fall Sommernachtstraum vom Tanztheater, es betrifft Rigoletto im Musiktheater und Zerbrochener Krug im Schauspiel. Die würden dann im Grunde genommen nachgezogen als große Produktionen und eine Menge kleine auch. Und dann könnten wir unter Umständen auch wieder umschwenken in der zweiten Spielzeithälfte auf das Programm, was wir eigentlich vorgesehen hatten. Allerdings alles ohne Abonnement, das ruht ja. Mhm. Und das würde dann im Grunde genommen über den Freiverkauf laufen, weil wir ja momentan davon ausgehen, wenn wir noch mit Abstandsregelungen im Herbst umgehen müssen oder September, Oktober, mit dieser 1,50 Meter, 2 Meter Abstandsregelung, dann passend ins große Haus statt 820 Zuschauern, Zuschauerinnen,
das wollte ich mich gerade fragen,
150. Und das ist natürlich auch eine Ansage.
Ja, wie sieht es dann im Podium aus?
Im Podium ist das Missverhältnis nicht ganz so extrem. Ja. Also da kriegen wir durch die tolle Lösung mit den Drehstühlen, die man ja überall hinstecken kann. Da können wir uns vielleicht zwei Modelle ausdenken, wo dann diese Abstände eingehalten werden. Da kriegen wir vielleicht so, sage ich mal, 40, 45 Plätze unter. Von, sag ich mal, in den letzten Spielzeiten haben wir eh immer für 99 Plätze gespielt oder bestuhlt. Also da ist das dann ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte.
So.
Aber Podium planen wir natürlich auch. Das werden wir auch mitbespielen ab September, Oktober. Aber also man sieht daran, mit diesen 150 Plätzen statt 820, Wahnsinn, wir hätten das Abonnement
niemals
im Grunde genommen niemals abdecken können. Und das war eben auch der Grund, in dieser unsicheren Lage eine Sicherheit zu schaffen und zu sagen, ja, liebes Publikum, wir können es nicht gewährleisten, euer Programm, wie es eigentlich vorgesehen ist, anzubieten. Und wir machen euch jetzt diesen Vorschlag. Mhm. Und das heißt dann eben auch für die Abonnenten, Abonnentinnen, sie haben im Freiverkauf dann eine Rabattierung und kommen dann quasi mit diesem ruhenden Abonnement eben auch zu einem verminderten Betrag ins Theater.
Also ihr gebt euch da wirklich Mühe, merkt man schon. Eine Frage, die noch an mich herangetragen wurde im Vorfeld ist, wie funktioniert das denn im großen Haus mit den Hygienevorschriften, wenn die Leute, die ganz innen sitzen, später kommen als die, die außen, sie müssen ja an allen anderen vorbeilaufen. Da hält man das dann ja auch nicht ein. Gibt es da dann quasi einen Saalbetretungsplan oder?
Ja, das ist kurios, ist aber im Grunde genommen bei jedem Theater wird das so das Nadelöhr, der Einlass. Mhm. Wir werden da auch im Grunde genommen mit mehr Personal dann wahrscheinlich arbeiten müssen, um die quasi den Besucherstrom, auch wenn es nur 150 Leute sind, zu lenken. Man muss es im Grunde genommen dann über die Plätze machen, vielleicht so im Ausrufverfahren und die Leute dann einzeln
tatsächlich
an ihre Plätze lassen.
Die in der Mitte.
Genau, damit man nicht aneinander vorbei muss. Das heißt auch in der Konsequenz, dass es Stücke möglichst ohne Pause sein müssen, sonst hätte
damit
man diesen ganzen
Situation
Vorgang
nicht zweimal.
Das heißt ja auch, dass dann Gastronomie und Toilettensituationen, die müssen im Grunde genommen alle dafür vorgesehen und geregelt werden. Wir werden glücklicherweise, das kann ich ja jetzt schon ankündigen, ich hoffe, das kommt auch dazu, also noch in dieser Spielzeit einige kleine Ersatzprogramme fahren können. Wir haben in dieser Woche, bekommen wir aus Stuttgart auch wieder die Mitteilung, unter welchen Voraussetzungen. Ich denke mal, das werden Veranstaltungen für vielleicht 100 Zuschauer werden. Mhm. Und wir peilen jetzt mal so vielleicht den 19. Juni an, so 18., 19. Juni, dass wir dann einzelne sporadische kleine Programme im großen Haus dann als Testballon
spielen. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja dann die Situation, da könnte man ja mal durchspielen. Ja. Wie kann das funktionieren im Kleinen, um zu sehen, ist es völlig Gaga, was wir da machen und funktioniert nicht? Oder ja, das ist die Lösung.
Ja,
oder
Gaga darf es gar nicht sein. Also bevor wir das dann machen, muss es dann, glaube ich, also oder nicht nur glaube ich, sondern es muss dann eigentlich vom Gesundheitsamt.
Nee, klar.
Aber man kann sich da selber erstmal gar nicht vorstellen, wie soll das stattfinden.
Das meinte ich ablaufen?
Ja nicht. Ne? Und da ist jetzt der technische Direktor am Haus, Peter Perkowatz, die sind da am Tüfteln, so ein Begehungsplan, Zuschauerlenkung quasi da im Vorderhaus. Wie kommt man dann an seinen Platz? Ne? So. Hm. Es ist ja dann eben auch für die Gastronomie
auch eine sehr spezielle Situation. Ja, klar. Mann. Zu Gast bei uns heute ist das Theater Ulm und wir haben jetzt nahezu eine ganze Stunde, wir sind nämlich so gut wie am Ende, mit Christian Katschmann gesprochen. Er hat uns erzählt, was in der Zeit des Lockdowns, wie es angefangen hat und was jetzt auch so danach am Theater Ulm passiert. Das war jetzt mal tatsächlich auch für mich Premiere, weil das war die allererste Theaterplattform, in der wir tatsächlich nicht über Biografien, nicht über Stücke gesprochen haben, die kommen, sondern über etwas, was wir beide, wie wir hier drin sitzen und ich denke vielen anderen auch niemals uns hätten vorstellen können, dass es passiert. Und ich glaube, es wird noch für viele, ich sag's mal vorsichtig, spannende Momente sorgen, wie wir das alle gewuppt kriegen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, wir sind am Ende. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir heute mein erster Gast in der Nach-Lockdown-Situation warst. Es war sehr spannend, auch zu hören. Es hat mich auch persönlich sehr interessiert und ich hoffe, unsere Hörer draußen genauso. Jetzt drücke ich euch, uns und natürlich allen einfach weiterhin die Daumen, dass wir das irgendwie richtig gut hinbekommen und dass das ganze Ding auch irgendwann mal ein Ende hat und wir wieder ganz normal ins Theater gehen können und eure Leute ganz normal proben können.
Ja, also die gesamte Belegschaft und das Ensemble ist total heiß auf Theaterspielen. Das spürt man auf jeden Fall. Die würden sich auch unglaublich freuen, wenn wir zumindest in dieser Spielzeit noch so einige kleine Programme auf die Bühne bringen können. Und das wäre eine enorme Erleichterung, dass man dann weiß, ja, wir können wieder fürs Publikum da sein.
Mhm. Das ist also ein mentales Ding, ne?
Ja, absolut. Und ja, und grundsätzlich, ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein. Und ja, das ist ein wichtiger Wunsch. Bleiben Sie gesund.
Ja, gleichfalls und beste Grüße ins Theater. Und wir sehen uns wieder nächsten Monat am 8. Juni. Diesmal ist die Pause tatsächlich ein bisschen kürzer. Das war die Theaterplattform im Mai 2020, die Nummer 74. Unser Gast war Christian Katschmann. Vielen Dank. Am Mikrofon, Moderatorenmikrofon, in der letzten Stunde war Rainer Markus Walter und der wünscht jetzt noch einen angenehmen Tag und eben auch bleibt gesund da draußen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.